könnte man einen tristen, verregneten Montagabend noch sinnvoll nutzen? Ideen? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Schließlich könnt ihr euch auf eine Konstante am Montag eigentlich immer verlassen. Eine neue Folge an für 15:30 Uhr. Auch heute wieder mit den beiden, die gemacht sind für die Crunch-Time. Pünktlich zum Saisonfinale laufen sie nochmal richtig heiß. Grüße gehen raus nach Meerbusch und in den hohen Norden. Servus Fabi, grüß dich Sören, moin.
Moin zusammen, hallo.
Grüß Gott aus Meerbusch, wie man in Bayern, in meiner alten Heimat sagt. Ich freue mich. Jetzt geht es langsam in die heiße Zeit und vor allem diese Woche ist für mich natürlich eine ganz spezielle Woche.
Der Mittwoch ist ganz dick fett im Kalender angepinnt wahrscheinlich.
Das auf jeden Fall. Muss aber auch sagen, eigentlich die ganze Woche, es geht ja morgen schon los, Gott sei Dank, mit dem ersten Highlight aus deutscher Sicht mit den Dortmundern in Paris. Mein Highlight am Mittwoch. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann richtig gut gelaunt bin und mir am Donnerstag auch noch den Halbfinaleinzug der Leverkusener angucken kann. Es gibt nichts Schöneres als so viele Halbfinals im Europacup mit so vielen deutschen Mannschaften, würde ich behaupten, oder?
Das stimmt wohl. Du hast es jetzt schon vorweggenommen, Sören.
Entschuldigung.
Nein, um Gottes Willen, war doch eine super Einleitung. Perfekt, Fabi. Können wir direkt den Stab weitergeben an Sören. Wir haben ja letzte Woche unsere Tipps abgegeben. Und wenn man so zurückblickt auf die letzte Woche, auf die drei Spiele von den deutschen Teams, kann man durchaus zufrieden sein mit der Ausbeute.
Ja, ich glaube, muss man auf jeden Fall. Alle drei Teams haben es in der eigenen Hand eigentlich auch, weiterzukommen bzw. ins Finale zu kommen. Da ja die deutsche Liga oft als Pharma League bezeichnet wurde, glaube ich, können wir uns überhaupt nicht beschweren. Also wir sind auf einem guten Weg und natürlich sind die Daumen gedrückt.
Lass uns nochmal kurz zurückblicken auf die Spiele. Fabi, die Dortmunder mit einem 1-0-Sieg zu Hause gegen PSG. Unterm Strich BVB natürlich alles reingehauen, Bombenstimmung im Westfalenstadion gewesen. Das 1-0 sicherlich in gute Ausgangsposition fürs Rückspiel, aber PSG auch einiges liegen gelassen, hatten auch einige Chancen, um da das ein oder andere Tor zu machen, aber das interessiert ja unterm Strich nicht.
Ja und nein, also nicht nein, wenn ich dir widerspreche, sondern ja und nein, weil es einfach ein bisschen verzwickter ist. Ich glaube, zum einen war es ein Champions-League-Abend für die Dortmunder, wo vieles endlich mal zusammengepasst hat. Das heißt, die eigene Form hat gestimmt. Du hattest das Quäntchen Glück, was du in der Champions League K.O.-Phase auch benötigst. Und was dann, glaube ich, auch noch dazu kam. Und das ist so mein Eindruck von dem Spiel. Ich traue den Dortmundern auf jeden Fall zu. Das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, dass sie weiterkommen, weil Paris nicht für mich die super Truppe ist, die sie vielleicht auch in dem ein oder anderen Jahr zuvor war. Ich glaube, es ist machbar für die Dortmunder. Allerdings war mein Gefühl, dass die Dortmunder ziemlich nahe am Maximum dessen gespielt haben, was sie, glaube ich, in dieses Duell reinlegen können. Und bei den Parisern der Eindruck, zumindest bei mir entstanden ist, dass noch sehr viel Luft nach oben war bzw. ist. Und am Ende des Tages kann ich nur ganz klar sagen, die Daumen sind natürlich gedrückt, dass die Dortmunder ins Finale kommen. Allerdings erwarte ich ein ganz, ganz schwieriges Auswärtsspiel morgen Abend in Paris.
Ja, da kann man, glaube ich, ganz stark von ausgehen. Was auch interessant ist, Sören, hatten sie heute noch bekannt gegeben, PSG wurde dann vom Verband einfach mal aus dem Spieltag rausgezogen, wurde das Spiel extra verlegt zur Regenerationszwecken. Auch mal eine Überlegung vielleicht in Zukunft für die Bundesliga und auch für die anderen Ligen, sei es Spanien und Italien, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein Vorteil ist, wenn du dich wirklich eine Woche quasi ausruhen kannst. Ich glaube, Edin Terzic hat es jetzt am Wochenende, glaube ich, auch sehr, sehr gut gemacht. Hat ja ordentlich rotiert und trotzdem den Spielern noch ein paar Minuten gegeben, die dann unter der Woche im Einsatz sind. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass das ein Vorteil ist, weil du auch schnell deinen Rhythmus verlierst, gerade im Mai, wo es drauf ankommt. April, Mai sind die Wochen, wo es entscheidend ist. Da ist vielleicht eine Wochenpause gar nicht mal so gut.
Okay, dann schauen wir mal, wie PSG da die Pause bekommen ist. Ja, und Fabi, am Dienstag hatten wir dann schon eigentlich das vorgezogene vermeintliche Endspiel. Und ich glaube, wir sind schon am Dienstagabend beim 2-2 der Bayern nicht enttäuscht worden. Es war ein herausragendes Spiel von beiden. mit dem etwas schlechteren Ausgang eigentlich für die Bayern, die ein richtig gutes Spiel gemacht haben.
Also ich glaube schon, ähnlich auch wie bei den Dortmundern, glaube ich, ja, das ist für die Bayern, glaube ich, eine kleine Sache gibt oder der große Makel, so muss ich es ausdrücken. Für mich war eigentlich, dass du in einer Phase des Spiels nach dem 2-1 die große Möglichkeit hattest, das Spiel wirklich auf 3-1 letztendlich zu stellen. Es gab die Möglichkeiten, gute Möglichkeiten. Mit ein bisschen mehr Effizienz machst du das 3-1. Gott weiß, wie das Spiel dann letztendlich auch am Ende dann ausgegangen wäre. Und auf der anderen Seite ein bisschen auch das Gesicht in den oder aus den Vorjahren gezeigt mit wirklich unfassbar naiven individuellen Fehlern. Madrid immer wieder die Möglichkeit gegeben, mit ihrer Spielweise sich dann entsprechend zu belohnen. Und ich glaube, es war an dem Dienstag mehr drin als nur dieses Unentschieden, was es letztendlich dann auch am Mittwochabend richtig gefährlich macht, je nachdem, wie der Spielverlauf sich dann auch gestalten wird.
Ja, Sören, und Real Madrid hat halt wieder Real Madrid Dinge gemacht. Reichen zwei, drei Chancen und am Ende mit dem 2-2 aus München in die Heimat zu fliegen, wo sie, glaube ich, auch ganz gut mitleben können und zufrieden sind.
Ja, allein, dass sie im Halbfinale stehen, ist ja, grenzt ja schon an Wunder, wenn man an das Rückspiel in Manchester denkt, wo sie im Prinzip ja auch an die Wand gespielt worden sind, unfassbar viel Glück hatten. Aber wahrscheinlich hast du einfach dieses Glück, wenn du zu den Weltklasse-Teams gehörst, gerade auch in den Wettbewerben, viele Titel schon gewonnen. Jetzt, sie haben im Prinzip auch alles in der eigenen Hand, spielen zu Hause. Es wird, glaube ich, eine fantastische Stimmung sein. Und wir können uns, glaube ich, alle freuen. Wer jetzt sich da durchsetzen wird, ja, glaube ich, sehr, sehr schwer vorherzusehen. Aber wenn die Bayern so eine Leistung zeigen wie letzte Woche, dann bin ich optimistisch, dass Thomas Tuchel ja, seinen Abschied von München vielleicht mit einem Happy End beenden wird.
Auf die Tipps gehen wir am Ende der Folge dann noch ein. Ja, und eine Mannschaft, die sich ja eigentlich eine perfekte Ausgangssituation fürs Rückspiel jetzt daheim gelegt hat, war Bayern 04 Leverkusen, die auch ja einen ziemlich souveränen und abgezockten Auftritt bei der AS Rom hingelegt haben und am Ende auch da verdient mit 2-0 nach Leverkusen zurückgereist sind. Oder? Habt ihr das Spiel anders gesehen? Also ich glaube,
Keine Einwände, keine
keine
Einwände.
Einwände. Also ich glaube, über das gesamte Spiel hatten da die Leverkusener eigentlich ja, das Spiel größtenteils in der Hand, ne?
Ja, auch ein bisschen, also für mich überraschend, weil ich dachte schon, dass die Römer gerade zu Hause ja, ein ernstzunehmender Gegner sind. Aber scheinbar hatte Leverkusen wirklich alles im Griff. Sehr, ja, erwachsene und seriöse Leistung. Und ja, es geht eigentlich keinen Weg dran vorbei, dass Leverkusen im Finale steht.
Ja, richtig geiles Duell, Fabi. Du als alter Verteidigungsrecke, Jonathan Tah gegen Lukaku, da sind ja auch ein paar ja, Kilogramm aufeinander getroffen. Da ging es auch ordentlich zur Sache. Aber Jonathan Tah hat seine Sache eigentlich auch sehr gut gemacht gegen Lukaku. Und allgemein die Offensivstürmer der Roma, Dybala, Lukaku, eigentlich keine wirklich gefährlichen Abschlüsse aufs Leverkusener Tor zustande gebracht.
Nee, gebe ich, wie gesagt, euch absolut recht. Ich hätte es zwar ein bisschen anders erwartet, vor allem auswärts in Rom. Trotzdem war das eine sehr, sehr reife Vorstellung. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen als ihr beide und sogar sagen, eigentlich ist der Titel wirklich in Reichweite, weil das andere Halbfinale, wer das ein bisschen verfolgt hat, mit Bergamo gegen Marseille. Das denke ich auch, könntest du einen Gegner bekommen, den auch der deutsche Meister dieses Jahr schlagen muss, vielleicht sogar.
Ja, Hinspiel 1-1 jetzt, Marseille und Bergamo. Gut, Bergamo davor Liverpool rausgehauen, auch nicht mal eben so, ne? Aber gut, wenn du im Finale dann stehst, dann willst du das Ding natürlich auch holen. Und da geht Leverkusen, wie du schon sagtest, ja, dann auf jeden Fall als klarer Favorit ins Spiel. Ja, und dann stand wieder Liga-Alltag auf dem Programm. Den Freitagabend eröffnete RB Leipzig bei der TSG Hoffenheim. Die Hoffenheimer, die letzte Woche noch in Bochum verloren haben, holten jetzt einen etwas überraschenden Punkt gegen RB Leipzig, die sich am Ende, glaube ich, ja, den Punkt so ein bisschen selber zuzuschreiben haben. schwächten sich da 20 Minuten vor Schluss mit dem Platzverweis durch Xavi. Und die TSG durch André Kramaric kam da in der 90. Minute noch zum wirklich verdienten Ausgleich. Und bei RB wird aber trotzdem, glaube ich, keiner wirklich traurig sein und den anderen zwei Punkten hinterher trauern. 9. Spiel jetzt in Folge, nicht verloren, 7 Siege, 2 Unentschieden. Alles in allem, glaube ich, kann man das Spiel kurz zusammenfassen. Für die TSG war es auf die Niederlage letzte Woche in Bochum auf jeden Fall eine gute Reaktion. Ein Punkt, der eventuell hinterher für Europa noch mitentscheiden könnte. Und die Leipziger, ja gut, spielen jetzt die Saison zu Ende. Und ich glaube, da gehen die Planungen schon gen nächstes Jahr. Gerade die Kaderplanung wird da ja ziemlich interessant sein.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist schon die perfekte Zusammenfassung. Ich glaube, für Hoffenheim ging es nur darum, dass sie eine Reaktion zeigen. Und das haben sie auch gemacht, gerade nach dem desaströsen Auftritt in Bochum. Aber ich bleibe dabei. Also selbst mit der Leistung will ich Hoffenheim jetzt nicht unbedingt als deutschen Vertreter in der Europa League oder Conference League sehen. Dafür ist die Leistung über die gesamte Saison eigentlich nicht gut genug. Die gelb-rote Karte war sicherlich auch so ein bisschen der Grund dafür, warum Leipzig nicht zu den 3 Punkten gekommen ist. Aber klar, unterm Strich gerechte Punkteteilung, aber kein Spiel, was uns in Erinnerung bleiben wird.
Fabi, ich glaube, bitterer als nur das Unentschieden wiegt da die schwere Verletzung von Xavers Schlager für die Leipziger EM aus und wahrscheinlich auch die komplette Hinrunde. Mehr als bitter für die Leipziger und Xavers Schlager.
Ja, ich glaube, ja, für die Leipziger auch, aber auch für die österreichische Nationalmannschaft, weil ich glaube, er hat sich da auch ein Stück weit, um das nochmal zu wiederholen, in einer gewissen Hinsicht, als Schlüsselspieler entwickelt, der ganz, ganz wichtig ist für beide Teams und da eben auch eine entsprechende Rolle spielt. Und dann ist es natürlich extrem bitter, aber ich habe irgendwas im Kopf, dass er auch letztes Jahr mal eine längere Verletzung, glaube ich, hatte. Kann das sein? Irgendwie sowas habe ich im Kopf, dass es ihn jetzt schon wieder trifft. Ganz, ganz bitter auf jeden Fall. Ja.
Da wird man dann abwarten, wie RB, die ja eigentlich nicht geplant haben, im Mittelfeld da auf den Positionen tätig zu werden, ob sie da dann am Transfermarkt tätig werden. Ne? Schauen wir mal. Ja, und dann kommen wir schon zum Samstag. Das vermeintliche Topspiel laut Tabellenkonstellation fand in Stuttgart statt. Und ich glaube, es gab keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt den Samstag den Bayern vor einem Rückspiel bei Real Madrid im Halbfinale zu erwischen. Nach 2007 erster Heimsieg für die Stuttgarter mal wieder gegen die Bayern. Und am Ende kann man, glaube ich, sogar sagen, aufgrund der Spielanteile und auch gerade der, großen Chancen, die Stuttgarter auch im Spiel hatten, geht der Sieg für die Stuttgarter auch mehr als in Ordnung. Fabi, da widersprichst du mir wahrscheinlich nicht, ne?
Also wie gesagt, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und es gab keinen besseren Tag, als gegen Bayern München zu spielen. Und es gab, glaube ich, keinen Gegner, der unpassender gewesen wäre als der VfB Stuttgart, auswärts auch noch. Du spielst gegen eine Mannschaft, die Saison schlechthin hinlegt, in der im Moment alles funktioniert und zwischen den zwei Champions League Halbfinalspielen gegen Real Madrid musst du dort antreten, dass da nichts dabei rauskommt. Das war, glaube ich, vollkommen klar, weil man darf eine Sache auch nicht vergessen. Mit all den Verletzungen, mit denen der FC Bayern jetzt gerade auch zu kämpfen hat, war Thomas Tuchel ja fast auch gezwungen, irgendwo zu schonen, wo nur möglich war, dass am Ende auch eine Mannschaft auf dem Platz steht, die sich so auch nicht wirklich eingespielt war. Das kam dann auch noch dazu. Und am Ende des Tages, glaube ich, darf man die Niederlage, so wie es Thomas Tuchel nach dem Spiel auch gesagt hat, nicht zu hoch hängen. Und um ganz ehrlich zu sein, auch als oder aus Fansicht, es war scheißegal, was da am Samstag passiert ist. Wichtig ist jetzt der Mittwoch, um es mal so auszudrücken.
Ja, aber trotzdem, Sören, glaube ich, kann man jetzt für das Märchen von den Stuttgartern letztes Jahr noch Relegation und fast abgestiegen, ist quasi ein Meisterstück, was Sebastian Hoeneß da jetzt geschafft hat, ne?
Brauchen wir nicht drüber reden, auf jeden Fall. Ich glaube, die Saison, die Stuttgart spielt, ist wahnsinnig gut. Vor allen Dingen machen sie auch Spaß, wie sie spielen. auch jetzt gegen die Bayern, klar, für die ging es um nichts mehr, aber auch die Art und Weise, wie Stuttgart gespielt hat, war richtig gut. Spannend wird es auf jeden Fall im Sommer, glaube ich, weil es natürlich, wenn du in die Champions League einziehst, da explodieren natürlich dann auch die Kosten, gerade wenn du Spieler vielleicht halten willst mit Undav, wenn du Guirassy halten willst, ja, da wird sicherlich auch ein bisschen mehr Gehalt nötig sein, um solche Spieler zu halten. Und dann wird es eben spannend sein, wenn du dann nächste Saison vielleicht nicht international spielst, was durchaus möglich ist. Ja, wie sich der VfB Stuttgart so einen Kader leisten kann, wird. Also da bin ich mal wirklich gespannt, was Alex Werle und so und Co. Ja, mit der Mannschaft vorhaben. Aber VfB Stuttgart in der Champions League, ich glaube, darauf können wir uns auch freuen.
Ja, ich glaube, mit dem Argument Champions League wirst du mit Sicherheit den einen oder anderen dann zumindest zum Überlegen bringen und auch den einen oder anderen vielleicht dann mal mehr gen Stuttgart ziehen. Von daher, und dass sie keine unvernünftigen Dinge machen wollen und werden, haben sie ja auch schon angekündigt. Da sind sie, glaube ich, schon das ein oder andere Mal mit, ja, wie sagt man, auf die Schnauze gefallen. Von daher, ja, werden wir mal schauen, wie der VfB da seinen Weg die nächsten Monate weiter einschlagen wird. Ja, anders als die Bayern gelingt einem torhungrigen BVB mit seiner B11 ja ein Schützenfest gegen den FCA am Ende 5:1. Und das Spiel hätte, glaube ich, auch nicht besser für Marco Reus laufen können. Quasi schon eine Gala-Abschiedsvorstellung beim vorletzten Heimspiel.
Ja, absolut. Ich glaube, ein toller Tag für alle BVB-Fans, eben nach der Ankündigung, dass Marco Reus den Verein verlässt, so ein Spiel abzuliefern. Ich glaube, alle, die Mannschaft, die auf dem Feld stand, hatte auch richtig Bock für Marco Reus zu spielen. Das hat man wirklich gemerkt. Trotz Mega-Rotation von ja, 10 Wechseln in der Startelf, ja, war es ein super Spiel vom BVB. Ergebnis sicherlich auch in der Höhe gar nicht mal so unverdient, wobei der FC Augsburg definitiv auch noch ein paar Chancen hatte, um ja, mehr Tore zu erzielen. Aber das war ja ein klasse Auftritt, super Story, wie es halt im Fußball so ist. Wenn solche ja, Nachrichten bekannt gegeben werden, dann folgen große Dinge von Marco Reus. Und das hat er natürlich auch am Samstag wieder geschafft.
Ja, und Fabi, noch vielleicht ein Wort zu den, wolltest du noch was zum BVB oder zu den Augsburgern eher?
Ja, ich wollte ein bisschen sagen, dass es schon auch ein Auftritt war, klar, 5:1, sehr, sehr deutlich, die Augsburger. Aber ehrlicherweise auch wirklich einen unglücklichen Auftritt hingelegt und die Gegentore teilweise viel zu einfach. Und das war so ein bisschen so der Eindruck, für die Augsburger ging es gefühlt um nichts mehr und haben das dann letztendlich einfach so über sich ergehen lassen und die Dortmunder sich dann auch ja, im Laufe der ersten Halbzeit ja vor allem auch so ein bisschen spielerisch vor allem wirklich ja, zu glänzen angefangen und sich da auch so ein bisschen in den Rausch gespielt. Und am Ende des Tages, klar, geht man mit einem sehr, sehr guten Gefühl jetzt Richtung Dienstag.
Ja, hätte ich jetzt persönlich aufgrund meines Tippscheins auch nicht wirklich mitgerechnet, dass es so hoch ausfällt. Ich hatte ein Handicap von einem Tor gegeben, aber dass am Ende 5 geworden sind. Gut. Ja, und die Augsburger müssen wir, glaube ich, festhalten. Nach einem guten Lauf vor ein paar Wochen, wo sie 3-4 Spiele am Stück gepunktet haben, jetzt die letzten Wochen die gute Ausgangsposition um Europa ja auch wieder aus den Händen gegeben, ne?
Ja, absolut. Ich glaube, sie waren eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg, wobei es ja nach wie vor auch möglich ist, ja, Hoffenheim einzuholen. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass der FCA sich eher noch vor Hoffenheim schiebt, vielleicht sogar nach Freiburg einholt, aber ich glaube, Hoffenheim ist auf jeden Fall ja, in Schlagdistanz, auf jeden Fall.
So, und dann haben wir noch ein anderes Spielchen vom Samstag. Ja, der SV Werder Bremen kassiert zu Hause im 1000. Bundesliga-Heimspiel ja, quasi mit dem Schlusspfiff einen mehr als umstrittenen Handelfmeter, kassiert das 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Für die Gladbacher mit Sicherheit auch ein immens wichtiger Punkt, auch im Kampf um den Klassenerhalt. Und für die Bremer, ja, die hatten die 3 Punkte ja schon fest eingeplant und wären damit mehr als dick im Rennen um Europa gewesen. Ja, was machen wir mit dem Spiel, Fabi?
Boah, ja, also erstmal, ich hätte keine Elfmeter gepfiffen. Also ich finde das irgendwo dann mittlerweile eigentlich schon müßig, darüber wieder zu diskutieren. Ich glaube, man muss es mittlerweile einfach hinnehmen, egal wie konfus oder wie komisch die Entscheidung dann auch ist. Gleiche im Übrigen ja auch bei den Bayern am Wochenende, wo du auch nur mit dem Kopf schütteln kannst, wenn man ehrlich ist. So ist es nun mal. Ich glaube, das gehört mittlerweile auch dazu. Und zu dem Spiel, also ehrlicherweise war ich ein bisschen überrascht, weil es gar nicht so schlecht war. Also vom Fußballerischen her, glaube ich, war auch ziemlich munter das Spiel. Phasenweise ging es dann das Pendel immer in die eine oder in die andere Richtung ausgeschlagen. Und trotzdem muss man ja eins festhalten. Ich glaube, Werder Bremen kannst du weniger einen Vorwurf machen, aber es geht für mich dann eigentlich mehr um die Gladbacher, die dann einfach aufgrund ihrer Leistung, wo du letztendlich deutlich mehr erwarten musst und kannst eigentlich auch, wenn du den Kader siehst und am Ende des Tages theoretisch betrachtet, befindest dich ja immer noch mitten im Abstiegskampf, zumindest den Relegationsplatz, wenn es blöd läuft, was nicht so weit kommen wird. Aber am Ende des Tages ist es eine unfassbar enttäuschende Saison mit ja, auch einem Auswärtsauftritt, der wirklich Fragen aufwirft, wenn du wirklich eine gute Anfangsphase hast und schlagartig ändert sich das komplett und du ja, lieferst so eine Performance dann zwischenzeitlich ab. Das ist schon schockierend, um ehrlich zu sein.
Ja, du hast die Führung angesprochen, gehst ja durch Hack nach 8 Minuten in Führung und wie, als ob du den Stecker dann gezogen hast, sofort wieder nur defensiv den Bremern das Spiel überlassen. Ja, und dann war es dann Woltemade vor der Halbzeit schon mit dem mehr als verdienten und überfälligen Ausgleich. Nach der Pause mit dem 2-1, 25 Minuten vor Schluss, deutete ja eigentlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts auf einen ja, Gladbacher Sieg dann hin oder dass sie überhaupt zurück ins Spiel kommen. Ja, und dann halt diese eine bittere Szene. Ne? Dann gab es dann noch ein bisschen Ärger unter den Gladbachern an sich, ne? Wer den Elfmeter jetzt schießt. Neuhaus war es ja dann, der sich dann den Ball genommen hat, kam ja auch von der Bank. Da ist das letzte Wort wohl auch noch nicht gesprochen, habe ich heute gelesen. Das ist wohl im Hintergrund Rumor, das da wohl auch. Ob er da nächstes Jahr überhaupt weiterspielen würde unter Seoane. Also viele Baustellen bei den Gladbachern, die sie jetzt ja, in der Sommerpause versuchen müssen, irgendwie ja, zu beseitigen. Die ganzen Baustellen, da wissen sie wahrscheinlich auch nicht, wo sie damit anfangen sollen. Jetzt im Heimspiel gegen die Frankfurter wollen sie dann auf jeden Fall versuchen, dann endgültig den Klassenerhalt festzumachen, weil die Gladbacher ja so dann auch immer noch runter reinrutschen könnten.
Ja, absolut. Und ich glaube, die Situation darf man nicht unterschätzen. Auch wenn sie jetzt 4 Punkte Vorsprung haben, es ist noch nicht zu Ende. Und mit der Leistung, klar, es war Bremen, aber mit der Leistung, wenn sie die zeigen gegen die Eintracht, dann glaube ich nicht, dass sie dreifach punkten. Das ist einfach eine total schlechte Saison. Du hast es angesprochen, es ist viel Unruhe. Seoane scheint auch nicht der Typ zu sein, der ja, das Umfeld mitreißen kann. Das hat er ja in Leverkusen ja auch nicht so wirklich geschafft. Da muss alles auf den Prüfstand. Nur wenn du dich von Saison zu Saison irgendwie rettest und immer sagst, okay, wir drehen jeden Stein um, dann kommst du natürlich auch nicht weiter. Und da wird es im Sommer sicherlich auch viel Veränderung geben. Und dann wird man sehen, ja, in welcher Liga. Klar, ich glaube schon, dass es die erste bleiben wird, aber es muss sich einiges ändern.
Und die vollständige Analyse, Fabi, die kannst du dann über die Gladbacher dann am Ende der Saison nochmal machen.
Oh, das ist aber sehr dankbar, die Aufgabe.
Ne, da hast du wahrscheinlich einige Punkte, wo du ansetzen würdest.
Ja, weil es halt Jahr für Jahr, ich meine, wie lange machen wir unseren Podcast und seit wir unseren Podcast machen, es klappt auch immer wieder Jahr für Jahr in der Übergangssaison, die schlicht und ergreifend einfach nicht besser wird. Und so viele Spieler dann auch in der Mannschaft, die ja zumindest für sich einen gewissen Anspruch haben, wo ich dann sage, vielleicht geht dann oft oder in der einen oder anderen Situation sehr weit die Wirklichkeit mit der Realität auseinander. Und ja, und irgendwie Jahr für Jahr glaubst du, im Sommer es passiert einiges. Es wird vielleicht auch mal teilweise der Kader umstrukturiert. Es passiert halt, die kommen keinen Schritt vorwärts. Und am Ende des Tages gibt es den einen oder anderen Traditionsverein, der das mit Sicherheit in der Vergangenheit auch schon mal über 2, 3 Jahre hinweg und irgendwann bist du fällig. Das darf man nicht vergessen.
Nee, das stimmt wohl. So, eine andere Mannschaft, die ähnlich wie die Bremer jetzt plötzlich wieder nach dem dritten Sieg in Serie gern Europa schielen und damit vielleicht noch die Saison doch noch irgendwie retten, wäre der VfL Wolfsburg, die einen ziemlich abgezockten, ja, Und klar, ein 13-0 Heimsieg gegen die Darmstädter einfahren. Früher Doppelschlag der Wolfsburger durch Wimmer und Wind. Innerhalb von 3 Minuten brachte die Wolfsburger schon früh ja, auf die Siegesstraße. Auch im zweiten Durchgang eigentlich die Wolfsburger alles im Griff. Czerny 90. Deckel drauf, 3-0. Und ja, wie schon gesagt, die Wolfsburger auf einmal wieder mit 37 Punkten auch wieder mit in der Verlosung um Europa. 2 bis 3 Punkte Rückstand auf Platz 7 und 8. Haben auf jeden Fall vom Trainerwechsel und Ralf Hasenhüttl profitiert, die Wolfsburger.
Ja, total. Gehe ich mit. Es wäre ja schon verrückt, wenn sie jetzt wirklich noch irgendwie in die Conference einziehen würden mit der Leistung in der Saison. Jetzt auch das, klar, das Spiel gegen Darmstadt hat gezeigt, dass in der Mannschaft Qualität steckt. Auch das haben wir oft gesagt in den letzten Wochen. Die Mannschaft ist zu gut eigentlich für Tabellenkeller. Sie hat es halt auch nicht konstant über die Saison gebracht. Einzelne Spiele waren gut, jetzt auch gegen Darmstadt. Dankbarer Gegner, glaube ich auch. Aber es wäre schon verrückt, wenn Europa jetzt noch nach Wolfsburg kommt oder andersrum. Aber klar, der Trainerwechsel hat sich definitiv ausgezahlt.
Mhm. Unter anderem nur eine Statistik in drei von sechs Spielen zu null gespielt. Das hatten sie zuvor unter Niko Kovac, haben sie 26 Spiele dafür gebraucht. Also hat, glaube ich, jetzt auch so seine Stammformation gefunden. Fabi, Wolfsburg, Europa, möglich?
Nee, glaube ich nicht, weil dann die Mannschaften zuvor ja auch noch zum einen ein kleines Polster zumindest haben. Und ich weiß jetzt ehrlicherweise, würde der 8. Platz auch reichen für die Conference League? Eigentlich nicht, oder?
Stand ja, jetzt. Der reicht.
Reicht, wenn Leverkusen das Finale gewinnt, ja.
Ach ja, stimmt. Okay, gut. Ja, die Frage ist natürlich, wenn jetzt die ganzen Mannschaften nimmst, von Platz 8 abwärts, wen du da am liebsten drin haben würdest. Dann muss ich ehrlicherweise sagen, da würde ich eher den Blick Richtung Heidenheim, weil ich es denen dann einfach wünschen würde, weil sie einfach eine Saison spielen, die weniger begleitet davon war, was alles nicht so gut lief, sondern das Maximale, glaube ich, aus sich herausgeholt haben und das dann eigentlich für mich ja dann von den Vereinen noch am meisten verdient hätten. Und für die Wolfsburger nach all den letzten Wochen geht es jetzt einfach darum, wirklich wieder ein Stück weit Konstanz reinzubringen, die aus Wolfsburger Sicht dann halt einfach ein bisschen zu spät kommt, weil der Zug schon vorher in der Saison abgefahren war.
Das stimmt. Gut, und dann machen wir weiter mit dem Samstagabend. Topspiel, Flutlicht, Köln-Müngersdorf. Die Kölner waren wieder an der Reihe. Wieder mal ein Endspiel, wie schon in der Vorwoche in Mainz, das 1-1. Jetzt ein 0-0 gegen die Freiburger. Zu dem Zeitpunkt wusste noch keiner, wie die Sonntagsspiele ausgehen. Aber der FC ja, steht eigentlich schon mit einem Bein in der zweiten Liga, mit dem anderen. Haben sie es aufgrund der Sonntagsspielkonstellation weiterhin doch noch in der eigenen Hand, vielleicht doch noch auf den Relegationsplatz zu springen, aber am Ende auch bei dem Spiel wieder das Hauptproblem, Einsatz und ja, Laufbereitschaft, alles reingehauen. Allerdings, das Tor wollte mal wieder nicht fallen für die Kölner. Somit müssen die Kölner dann am kommenden Wochenende ja, gegen Union das dritte Endspiel bestreiten, wo es dann wirklich um 3 Punkte geht, die sie definitiv holen müssen. Da reicht dann kein Unentschieden mehr.
Ja, du hast es gesagt. Ich glaube, die Offensive wieder auch jetzt gegen Freiburg ist das Problem. Man kann ihnen nichts vorwerfen. Sie haben alles reingehauen, aber es ist einfach zu dünn. Und klar, wir wollen nicht auf Namen rumreiten, aber wenn ich dann sehe, dass ein Tigges eingewechselt wird, der ja auch ja, teilweise unglücklich agiert, aber wo man auch wirklich bei einigen Spielern dann wirklich die Frage stellen muss, ob das Bundesliga-Qualität ist. Ich denke mal eher nein. Und dann schießt du eben keine Tore, dann eben auch nicht gegen Freiburg, die einiges zugelassen haben, muss man eigentlich auch sagen. Aber es ist zu wenig. Und dann ist es halt so, dass du absteigen musst. Und in der zweiten Liga sehe ich die Mannschaft jetzt auch nicht so, dass sie ja, zu den Top-Teams gehören würde, die direkt wieder aufsteigt. Also es sieht alles danach aus. Und im Endeffekt wäre es dann auch gar nicht mal so unverdient, wenn der FC absteigen würde.
Ja, Fabi. 16 Spiele unter Schulz nach dem Trainerwechsel, 2 Siege, zwar einige Unentschieden mit dabei. Hätte man da nochmal reagieren müssen oder weiß man beim FC oder wusste man beim FC, dass es einfach ja, da nicht reichen wird, dass es einfach nicht besser geht?
Also ich hatte das damals schon gesagt, dass ich die Trainerwahl absolut nicht nachvollziehen kann, wenn du jemanden holst, der bis dato eigentlich ein unbeschriebenes Blatt ist oder war, wenn man ehrlich ist. ihm dann das Vertrauen in die Hände zu legen, das Ruder einmal rumzureißen. Ich glaube, das war so ein bisschen all in or nothing. Der Plan ging nicht auf. Und was ich auch noch dazu sagen will, glaube ich, am Samstagabend, wer das Spiel verfolgt hat, du hast gegen eine grottenschlechte Freiburger Mannschaft es nicht hinbekommen, die 3 Punkte einzufahren. Und das, was Freiburg da am Samstagabend abgeliefert hat, wirkt für mich irgendwie ein bisschen wie Lame Duck. Ich weiß nicht, was da los ist. Da ist keine Spielfreude da, da ist kein Einsatz da, da ist kein Wille, nach vorne zu spielen. Für mich einfach wahnsinnig enttäuschend und eine noch größere Chance auf ein Silbertablett präsentiert zu bekommen, die dann wiederum nicht zu nutzen mit einer Harmlosigkeit, die seinesgleichen in der Bundesliga sucht, führt dann einfach zwangsläufig leider Gottes dazu, dass der erste FC Köln wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich oder sehr sicher sogar den Weg in die zweite Liga antreten wird. Und dann wird es, glaube ich, noch mal viel schlimmer mit der Transfersperre. Bist du nicht in der Lage, auf den Transfermarkt zu reagieren. Du wirst vielleicht auch noch den einen oder anderen Abgang haben. Und so schnell kann es mit einem der größten Vereine, die wir in Deutschland haben, wirklich bergab gehen. Es ist eine komplette ja, Missplanung der Saison gewesen, mit vielen, vielen Fehlentscheidungen, die letztendlich ja, dazu führen, dass der Verein wirklich am Boden liegt.
Ja. Und wie schnell der dann wieder aufstehen wird, werden wir dann auch in den nächsten Wochen und Monaten verfolgen. Ja, die Freiburger hast du angesprochen, Fabi. Ja, die profitieren ja auch weiterhin, wie das ein oder andere Team da, von der Unkonstant anderer Teams. Sind jetzt weiterhin immer noch im Kampf um Europa, immer noch auf Platz 7, immer noch mittendrin. Ja, nur ein Sieg aus den letzten 5 Spielen. Christian Streich hat es vor dem Spiel, nee, Quatsch, hinter, nach dem Spiel schon gesagt, einfach zu wenig fürs Spiel getan, aber sagte dann auch, man hat den Sieg nicht verdient, aber schiebt dann auch wirklich viel auf das Verletzungspech, Sperren. Merkt man beim SC wirklich letztes Jahr eigentlich über die komplette Saison gut durchgekommen, jetzt hier in der Defensive mit Lienhardt und Ginter ja schon seit Wochen raus. Lukas Höhler musste jetzt Sechser spielen, also musste viel rotieren, viele Spieler nicht auf den angestammten Positionen. Allerdings wollen sie da jetzt auf jeden Fall im kommenden Heimspiel gegen Heidenheim ist es dann, auf jeden Fall Christian Streich dann in seinem letzten 192. Heimspiel ja, einen schönen Abschied bescheren, denn ich denke, mit dem Sieg sollten die Freiburger dann Europa auf jeden Fall festgemacht haben für die kommende Saison. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, Christian Streich zu wünschen. Gesundheit.
Ich möchte ja nur noch mal eine Sache sagen, ne? Also diese Verhältnismäßigkeit, wie durchwachsen oder teilweise vielleicht für den einen oder anderen Verein, über den wir gleich sprechen, schlecht die Saison eigentlich im Gesamten lief, sieht man ja wirklich unglaublich gut an den Punkten, wenn man sich überlegt, dass beispielsweise auch der Verein, der in die Europa League einziehen wird, womöglich Frankfurt, dass die fast 40 Punkte oder 39 Punkte hinter dem Tabellenführer liegen und du das Gefühl hast, und wir machen jede Woche unseren Podcast, du hast so Mannschaften wie Freiburg, Frankfurt, Hoffenheim, Augsburg, Heidenheim bis Bremen letztendlich, die im Zweifel sogar noch sich für die ja, Europa League, wenn alles gut läuft, qualifizieren können. Das ist absoluter Wahnsinn. Weil ich für mich einfach immer die Qualifikation fürs internationale Geschäft ist ein Stück weit eine Bestätigung von einer gewissen Konstanz, die mir über die ganze Saison hinweg geliefert hat. Und du siehst einfach, dass der Tabellensiebte Freiburg so einen Lust- und Mutlos-Auftritt hinlegt in Köln, ein negatives Torverhältnis hat als Tabellensiebter. Das sind einfach Sachen, wo ich sage, vielleicht merkt man da dann tatsächlich so ein Stück weit die fehlende Qualität, oder wie seht ihr das?
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich fehlende Qualität ist oder ob es einfach nur, jetzt im Freiburger Fall zum Beispiel, einfach nur die Kadertiefe und Breite ist. Weil eigentlich haben wir ja, lass Leverkusen mal raus, nehmen wir dann die ersten, ja, 2, 3, 4, 5. Dann hast du zwischen dann, was haben wir, Bayern mit 69, hast du Dortmund dann mit 60, hast du deine 9 Punkte. Dazwischen sind Leipzig und Stuttgart verteilt. Das ist eigentlich relativ eng. Was ich dann schon wieder ordentlich finde, sind diese 15-Punkte-Unterschied zwischen Dortmund und Frankfurt, zwischen Platz 5 und 6. Also, dass du da eigentlich eine ziemlich große Lücke dann hast. Dass du da diese Zweiklassengesellschaft dann hast zwischen den ambitionierten Champions League Teams und dann halt, ja, der Rest, der sich um Europa mehr oder weniger streitet, würde ich ja schon sagen, ne? Ich weiß nicht, so, wie siehst du das denn?
Ja,
Da haben wir ja die
das
Debatte,
stimmt.
ne, mit ausgeglichene Liga oder.
Ja. Ja, gut, unter normalen Umständen wäre es vielleicht dann auch so, dass du einen VfB Stuttgart rausnimmst, und dann hast du eben deine vier Mannschaften, die immer um diese Plätze spielen. Und ich glaube, das war in den letzten Jahren auch so, dass sich viele dann irgendwie um, ja, um Europa, über die Europa League streiten. Ja, es ist natürlich dann auch irgendwann vielleicht so eine gewisse Mittelmäßigkeit, das muss man auch ganz klar sagen, dass der Unterschied zwischen zu den Top-Teams groß ist. Das ist ja kein Geheimnis, aber ich glaube, dass es dann auch gerade auch in den nächsten Jahren eher zunehmen wird.
Okay, auch ein interessanter Ansatz. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Sonntagsspielen. Und da, Sören, glaube ich, hattest du ordentlich Grund zu feiern am Sonntagnachmittag in einem wirklich spektakulären Spiel an der Alten Försterei. Sah der VfL Bochum ja schon nach der ersten Halbzeit wieder sichere Sieger aus, ähnlich wie schon am letzten Freitag, wo sie 3-0 geführt haben. Wurde es hinten raus mal wieder sehr, sehr eng und spannend für den VfL Bochum, aber am Ende stehen drei Big Points im Abstiegskampf und fast die Rettung, würde ich sagen.
Ja, wir sind kurz davor. Du hast es gesagt, es war ein unfassbar wildes Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit, ja, musste man sich wirklich kneifen als VfL-Fan, was in Berlin ja da so abgeht. 3-0-Führung mehr als verdient gegen ja, desolate Berliner, die gerade in der Defensive unfassbare Schwächen hatten. Ja, das kennt man ja eigentlich gar nicht so, aber das hat der VfL eiskalt bestraft. Ja, und in der zweiten Halbzeit, das ist eben auch das Gesicht vom VfL. Sie können sich auch desolate Fehler in der Abwehr leisten. Ja, Union hat eine furiose Aufholjagd gestartet, bis zur 60. Minute auf 2:3 rangekommen. Dann allerdings war es ein offener Schlagabtausch. Dann hat der VfL wieder getroffen, Union ist wieder rangekommen, nur 4 Minuten danach. So ging es dann auch weiter. Also man konnte schlecht sagen, okay, jetzt hat der VfL trotzdem alles im Griff, sondern Union hat gefightet, das muss man wirklich auch sagen, nach einer desolaten ersten Halbzeit. Sie haben alles reingeworfen, hatten dann auch, glaube ich, noch eine gute Möglichkeit, das würde ich schon sagen, den Ausgleich zu machen. Der VfL gute Kontermöglichkeiten. Endeffekt würde ich schon sagen, gerade auch mit Blick auf die erste Halbzeit, das war ein verdienter Sieg. Ja, unglaublich wichtig für den VfL. Die Mannschaft hat gefightet, hat sich, ja, ist nicht eingebrochen, hat nicht diesen Punch wieder gekriegt in der 90. Plus, ja, dass man noch Punkte hergibt. Zweiter Auswärtssieg erst in dieser Saison, also auch ganz, ganz wichtig. Und ja, im Vergleich zum letzten Wochenende oder wie auch am letzten Wochenende mal wieder, glaube ich, Gewinner des Spieltags.
Ja, kommt schon ziemlich nahe der VfL Bochum. Fabi, und nehmen wir jetzt mehr oder weniger ja, tagesaktuell auf, kam nach der Niederlage nochmal ja, die Reißleine der Unioner, die sie gezogen haben. Bielitzer rausgeschmissen, 2 Spieltage vor Schluss. Hätte man vielleicht schon vor dem Spiel gegen Bochum reagieren müssen?
Vielleicht hört jemand unseren Podcast, der bei Union was zu sagen hat und hat aufmerksam zugehört. Ehrlicherweise viel zu spät. Bielitzer passt nicht zu Union Berlin, hat nie wirklich dorthin gepasst, hat die Mannschaft schlechter gemacht, steht für keinen Spielstil, kein System, was man so hört, letztendlich auch die Trainingsmethoden, beziehungsweise alles, was den modernen Fußball ausmacht, lässt er ja so ein bisschen außen vor, was teilweise wirklich ja erschreckend oder schockierend ist. Und dass man die Reißleine erst jetzt zieht, als man dann gemerkt hat, okay, nach der Niederlage gegen VfL Bochum kann es im Zweifel nochmal richtig eng werden, viel zu spät. Und spätestens nach dem Bayern-Spiel hättest du eigentlich die Gelegenheit nutzen müssen und ihn vor die Türe setzen. Das war
Ja,
deutlich, oder?
das war sehr deutlich. Ja, jetzt wird wieder auf U19-Trainer Grote zurückgegriffen. Hatte ja dann beim letzten Mal bei der Trainersuche auch ein 1-1 gegen Augsburg geholt. Wird eine ziemlich enge Kiste für die Unioner, die ja jetzt am kommenden Wochenende dann in Köln zu Gast sind. Hätte sich, glaube ich, bei Union am Anfang der Saison mit Champions League und allem drum und dran und Isco und was wir da nicht alles hatten, ja, kein.
Bonucci.
Bonucci hatten wir auch noch da, stimmt, genau. Auch wirklich keiner mit gerechnet, ne, dass die Saison am Ende dann wirklich vielleicht noch katastrophal enden wird. Zu wünschen wäre es wahrscheinlich Union nicht, aber.
Von der Champions League in die zweite Liga.
Was für ein Abstieg, stimmt. Ja, ähnlich wo Union jetzt stand, letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, oder nicht mehr zu dem Zeitpunkt, aber Bayer Leverkusen, damals zu dem Zeitpunkt auch ziemlich tief in der Scheiße drin gehangen, steht jetzt ganz am, wie sagt man, an der Tabellenspitze und auch jetzt bei Frankfurt, bei der Frankfurter Eintracht, auch mit der B11. Sehr souveräner 5:1 Auswärtssieg, hätte ich so nicht mitgerechnet. War davon ausgegangen, dass das vielleicht nochmal ein Stolperstein für die Leverkusener wird. Aber denkst du, Fehlanzeige, trotz der Ausfälle bzw. der Schonung von Flo Wirtz, Grimaldo und Jonathan Tah, die geschmierte Maschine, sie läuft weiter. Jetzt sind es nur noch 4, 48 von 52 haben sie jetzt schon auf dem Tacho. Ja. Mir fehlen mittlerweile echt die Worte bei der Mannschaft.
Ja, geht mir auch so. Was sollen wir sagen, wenn Leverkusen jedes Wochenende gewinnt? Die Superlativen gehen irgendwann aus. Jetzt, du hast unter der Woche eine Italienreise gehabt. Ja, und haust so ein Spiel raus, wobei man auch sagen muss, die Eintracht hat eigentlich auch ein ganz okayes Spiel gemacht. Vielleicht hat Leverkusen eben dann auch von den Elfmetern profitiert. Ja, aber wenn du 5:1 in Frankfurt gewinnst, dann gibt es, glaube ich, keinen Grund, irgendwas zu kritisieren.
Nee, Fabi, Kritik?
Da gibt es, wie gesagt, kann ich ja nichts an Kritik zu sagen, außer dass die Frankfurter sich wirklich ja schon auch im Sommer jeden Stein einmal umdrehen müssen mit sehr viel Geld, was man vor allem auch durch den Verkauf von hier
Kolomoani.
Kolo Muani hat, die Transfers, die man getätigt hat. Das ist einfach deutlich zu wenig und dann sich in einem Heimspiel so abschlachten zu lassen und auch hier für die Frankfurter, die Leverkusener zu einem besseren Zeitpunkt zu bekommen. Ja, aber wie gesagt, am Ende des Tages habe ich sowohl hier bei den Frankfurtern als auch bei den Freiburgern, das ist dann halt ja, für mich immer ein bisschen erschreckend, dass so eine Mannschaft dann am Ende des Tages sich auch noch oder mit einer Europa Cup-Teilnahme belohnen darf. Aber gut, offensichtlich reicht das Durchschnitt oder der Durchschnitt reicht, um sich letztendlich für Europa zu qualifizieren.
Ja, auf jeden Fall. Und überleg mal, seit wie vielen Wochen die Frankfurter schon auf den sechsten Platz stehen und den innehaben. Nur so viel dazu. Ein Sieg aus den letzten 7 Spielen sagt da, glaube ich, eigentlich alles. Da müsste es ja rein vom Gefühl her ja ordentlich abrutschen, aber nix da. Immer noch Platz 6. Ich weiß nicht, so, dann redet man sich die Saison am Ende dann aufgrund des Tabellenplatzes dann wieder schön.
Nein, das glaube ich nicht, weil ich glaube, man muss auch zufrieden sein. Klar ist der Abstand, wenn man schaut zu Dortmund, ist ja riesig. Aber wenn du jetzt auch nächstes Jahr wieder international spielst, dann mu muss man in Frankfurt damit zufrieden sein. Also ist für mich kein Team, was dauerhaft in der Champions League vertreten sein muss. Sie haben einen Umbruch hinter sich. Sie werden im Sommer nochmal ja, neue Spieler dazu bekommen. Also dass das jetzt vielleicht nochmal ein Jahr gedauert hat. Oder andauert, kommt für mich jetzt nicht überraschend. Ich glaube, dass man mit der Europapokalteilnahme auch zufrieden sein muss. Sicherlich, die Konstanz war nicht da, aber wenn man auf die Tabelle guckt, da waren auch 12 Unentschieden dabei. So nimmst du 3, 4 Unentschieden mal weg und rechnest einen Sieg dabei, dann ist das eine Saison, wo du dann auch nicht viel zu meckern hast. Also ich glaube schon, wenn man auch guckt, welche Teams über Frankfurt stehen. Stuttgart rausgenommen, aber dann ist es mit Dortmund, Leipzig, Bayern
Eine
und
gute
eben
Saison.
Leverkusen. Ja, absolut.
Und für die kommende Saison haben sie ja, was Transfers angeht, auch schon das ein oder andere vielversprechende Talent da schon. Ja, werden einige den nächsten Entwicklungsschritt gehen, aber spielerisch muss da meiner Meinung nach auf jeden Fall ja, ein deutlicher Leistungsanstieg in der kommenden Saison stattfinden. So, und dann haben wir noch ein Spiel, dritte Sonntagabendspiel. Heidenheim, Mainz am Ende, 1:1, Punkteteilung, ein Punkt, mit dem beide Mannschaften, glaube ich, nicht so wirklich leben können. Die Heidenheimer vielleicht noch eher, wobei die ja eigentlich, Frank Schmidt hat es ja auch ja, ziemlich forsch rausgegeben, wenn wir jetzt schon die Chance haben, Europa zu spielen, wollen wir natürlich auch versuchen und mitnehmen. Ja, und für die Mainzer, die haben jetzt eigentlich so mit die schlechteste Ausgangsposition, wenn es um Platz 16 geht, würde ich sagen. Beziehungsweise Rettung auf Platz 15.
Ja, absolut. Ich glaube, das Spiel gegen Heidenheim war so ein Spiel, was du eigentlich gewinnen musst, wenn du wirklich nochmal ja, richtig gute Karten haben willst, auf dem direkten Klassenerhalt. Aber da muss man sich, glaube ich, auch vorwerfen lassen, ähnlich wie schon in der letzten Woche, dass man gerade nach dem 1-0 viel zu wenig gemacht hat, die Chancen genutzt hat, vielleicht zu erhöhen. Es war grundsätzlich erste Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, wo die Mainzer dann eben ja, die effektivere Mannschaft waren. Und in der zweiten Halbzeit hat man Heidenheim dann eben auch durch eigene Passivität, glaube ich, ein bisschen aufgebaut. Und gerade auch, wenn ich an die Schlussphase denke, hatte Heidenheim auch die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Für Mainz muss mit dem Punkt leben, aber ich glaube schon, dass das in der Endabrechnung zu wenig sein wird.
Ich glaube, die Ausfälle gerade jetzt von Gruda und Amiri haben sich jetzt am Wochenende auch
Ja.
gerade im Offensivbereich ziemlich bemerkbar gemacht. Ja, wird eine ziemlich enge Kiste, wobei ich trotzdem sagen würde, Fabi, ich weiß nicht, vom Gefühl her, sollte Mainz jetzt wirklich auf 16 in die Relegation gehen, bin ich der Meinung, dass von der Qualität her die Mainzer deutlich das beste Team sind im Gegensatz zu Union, Bochum und wen haben wir dann noch eventuell, weiß ich nicht. Und dann auch auf jeden Fall als Favoriten dann gegen, ja, wahrscheinlich Fortuna Düsseldorf antreten werden.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir den Wahnsinn sogar live angeguckt gestern Abend, Mainz gegen Heidenheim. Am Ende muss man dann wirklich sagen, vor allem die zweite Halbzeit war die Heidenheimer auch spielerisch wirklich die bessere Mannschaft. Trotzdem ist es für mich auch so, dass die Mainzer trotz alledem von der Form und mir gefällt es einfach auch von der Körpersprache im Vergleich zu den Unionern jetzt vor allem, denke ich, definitiv nochmal einen Platz nach oben steigen werden. Und tendenziell würde ich vom Gefühl her zumindest behaupten, dass die Unioner eins nach unten rutschen, was grundsätzlich dann gute Nachrichten für den Tabellendritten der zweiten Bundesliga wären. Also gebe ich dir recht, ja.
Das ist schön. Da sind wir uns da schon mal einer Meinung.
Wie so oft.
Wie so häufig, genau.
Jetzt kann es wenigstens auch mal wieder ans Telefon gehen, wenn ich dich anrufe.
Werde ich versuchen. Ich werde mich stets bemühen. So, noch ein Blick, zweite Liga, ganz kurz.
Gerne, gerne, können wir machen.
Ja, jetzt am Wochenende alle ihre Hausaufgaben gemacht. Der HSV. Auch das Stadtderby für sich entschieden. Ziemlich hitziges Spiel gewesen. Am Ende war es Glatzel, der das 1-0 macht und die HSV-Hoffnung, Relegation Platz 3 weiter am Leben hält.
Ja, und das mehr als verdient. Ich habe es auch komplett gesehen, das Spiel. Es war ja geleitet von einer recht schlechten Schiedsrichterleistung. Das muss man wirklich sagen. Der HSV hätte schon ja eher in Führung gehen können müssen. Wurde ja dann zurückgenommen, das Tor. Von St. Pauli war ich ja dann doch ein bisschen enttäuscht, weil sie ja überhaupt nicht zu ihrem Spiel gefunden haben. Eigentlich nur darauf gewartet haben, dass der HSV irgendwas anbietet. Wenn du die Chance hast, beim ja, Erzrivalen, Stadtrivalen die Möglichkeit hast, aufzusteigen. Ja, so eine Leistung war ich schon ein bisschen enttäuscht. Jetzt haben sie nächste Woche die Chance. Ich denke mal, das ist klar, dass sie durchgehen. Und der HSV hat die Minimalchance am Leben erhalten und muss jetzt zumindest in den nächsten zwei Spielen ja, die volle Ausbeute holen und auf einen ja, Ausrutscher von Fortuna Düsseldorf hoffen.
Ja, die dann beim Samstag am Topspiel in Kiel zu Gast sein werden. In Kielern sollte da eigentlich rein tabellarisch ein Punkt eigentlich reichen, um dann den Aufstieg auch festzuhaben. Ja, und die Fortuna, denke ich, ist mit dem Punkt dann auch ganz gut bedient. Beim letzten Spiel sollte dann zu Hause gegen Magdeburg eigentlich alles klar sein. Wird auf jeden Fall ein sehr spannender Spieltag am kommenden Wochenende. Denn der HSV ist noch zu Gast bei, jetzt habe ich die Tabelle gerade hier auf, oh, in Paderborn, auch eigentlich ein Spiel, wo man auch gerne mal patzen könnte. Fabi, wie ist dein Gefühl für den HSV? Reicht nicht? Oder meinst du, Fortuna strauchelt
Problem
noch?
ist, wünschen würde ich es mir auf jeden Fall, definitiv, dass der Abstand aber zu Fortuna Düsseldorf mit 4 Punkten bei 2 ausstehenden Spielen schon ein richtig dickes Brett ist und gleichzeitig die Konstellation auch ein bisschen unglücklich ist. Ich finde nämlich die St. Paulianer, die ja, glaube ich, gegen Osnabrück spielen, oder?
Ja.
müssten das Ding eigentlich final abschließen. Die Fortuna in Kiel und dann mit einem Heimspiel gegen Magdeburg.
Plus Torverhältnis und direkter Vergleich noch für sich.
Es ist ja, ich glaube, es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil ich halt eben auch glaube, dass die Fortuna nicht zwei Spiele jetzt am Stück verlieren wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee,
Also
das.
liegt es weniger am HSV, glaube ich, die ihre Hausaufgaben machen werden, sondern mehr daran, dass Düsseldorf einfach jetzt mit 4 Punkten zu weit weg ist.
Ja, gehe ich
Sagt mir
auch.
mein Gefühl irgendwie.
Ja, gehe ich auch stark von aus. Fortuna jetzt auch am Freitag 3-1 gegen Nürnberg. Ja, auch keine Zweifel aufkommen lassen. Also da deutet wohl alles auf die nächste Relegation hin. Vielleicht auch
Und
auf.
mein FCK aus der zweiten Liga hat er auch dreifach gepunktet. Das wollen wir mal nicht vergessen.
Sollte auch eigentlich für den Verbleib reichen.
Ja, sind halt auch 4 Punkte tatsächlich. Jetzt auch nochmal, glaube ich, ein recht knackiges Auswärtsspiel in Berlin bei der Hertha. Auf der anderen Seite geht es für die Hertha um nichts mehr. Also ich wünsche mir, dass Kaiserslautern den Klassenerhalt vorzeitig sichert, dass sie sich auch entsprechend aufs Pokalfinale vorbereiten dürfen.
Ja, und dann können wir noch gratulieren, können wir noch Preußen Münster gratulieren. Die gehen nämlich gleichzeitig mit den Ulmern hoch in die zweite Liga. Hätte, glaube ich, am Anfang der Saison so auch keiner mitgerechnet.
Das ist noch nicht fix, Toni.
Wieso ist das noch
Die
nicht
sind,
fix? Münster hatte doch nicht.
nein, das sind noch 2 Spieltage und die sind lediglich 2 Punkte vor Regensburg.
Was habe ich denn da jetzt für eine Tabelle gesehen? Okay.
Also die sind Zweiter, da hast du schon recht, aber die Regensburger haben ja noch 2 Spiele, um die 2 Punkte aufzuholen. Und theoretisch sogar der Rot-Weiß-Essen-Club könnte im Zweifel auch noch mit eingreifen. Aber da müsste schon ziemlich viel passieren. Das sind noch 2 Spieltage.
Warum habe ich denn jetzt so viele Instagram-Videos gesehen von jubelnden Münsteranern? Das sah schon wieder aus wie der Aufstieg. Okay, gut, dann entschuldige mich da. Ja, und eine traurige Nachricht haben wir dann noch, Fabi, die müssen wir verkünden. Noch ja, ein ehemaliger Freund oder noch Freund von uns, der Batti, der hat am Wochenende, glaube ich, auch Trauer getragen. Der
Ach,
MS.
MSV Duisburg, ne?
Jo.
Ja, ganz, ganz bitter für den Verein, für die Stadt. Was mich aber überrascht hat, das hatte ich jetzt am Wochenende gelesen, war, dass Michael Preetz beim MSV die Geschicke leitet, ne? Wusstet ihr das?
Ja.
Da ich war komplett perplex, aber ja, für die Stadt, für den Verein eine absolute Katastrophe. Gleichzeitig gehen ja auch die Frauen aus der Bundesliga runter und gefühlt bricht im Ruhrgebiet im Moment gerade ja, ein ganzer Verein auseinander.
Ja. So, jetzt sind wir bei den traurigen Nachrichten. Wie kommen wir jetzt wieder zu den positiven? Ich würde vorschlagen, machen wir noch die Gewinner des Spieltages.
Die
Der VfL
positiven
Bochum.
Nachrichten. Achso.
Sören?
Ja, Bochum, ganz klar.
Okay. Ja, komm, ich nehme, weil es so schön ist, weil es jetzt passt am Wochenende, Marco Reus.
Mein Gewinner des Spieltags. Boah, das ist echt schwierig. Ich glaube, dann gehe ich mit den Leverkusen, weil sie mit dem Auswärtssieg in Frankfurt wirklich das große, ich weiß nicht, ob es das Ziel ist, aber letztendlich die Saison ungeschlagen zu beenden, nach wie vor Augen haben, was, glaube ich, außergewöhnlich ist und so schnell nicht wiederholt werden wird, glaube ich. Eigentlich wollte ich sagen, die positiven Nachrichten, dass ich als Bayern München-Fan ja trotzdem Grund zur Freude hatte am Wochenende, weil die Frauen Meister wurden.
Und wo sind sie Meister geworden? Auch noch in Leverkusen, ne?
Also können wir die Leverkusener doch noch schlagen, haben trotzdem den Pokal gewonnen.
Die Saison
Und
doch nicht ganz so
dann,
schlimm, ne?
und es kann ja wirklich eine fantastische Woche werden, weil wenn die Bayern am Mittwoch weiterkommen ins Finale, dann würde ich ja komplett beflügelt am Donnerstag mit euch beiden das Pokalfinale der Frauen live im Stadion auch noch sehen können. Also es kann eine unglaubliche Woche werden. Genauso gut kann die Woche aus Fußballersicht für mich auch zum absoluten Desaster werden.
Genau, und jetzt kommen wir zu den Tipps. Fangen wir an mit dem Dienstag. Ich tippe, leider, leider wird es für Borussia Dortmund nicht reichen. PSG wird sich durchsetzen in der regulären Spielzeit. Tut mir leid für die Dortmunder, aber ich glaube, ich traue es dem BVB in Paris nicht zu.
Ja, ich gehe mit Dortmund. Muss ja ein bisschen auch die Dortmunder pushen, dass sie dann eben auch am Wochenende für den VfL Bochum ja, punkten. Dementsprechend sage ich 3:1 für den BVB.
Boah. Okay.
Nee, das ist mir zu hoch. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass die Dortmunder weiterkommen werden und zwar mit einem 1:1.
Ah, okay. Gut. Und dann kommen wir zu dem Spiel der Spiele. Bayern, Fabi, kommen die Bayern ins Finale?
Ich sage, wir haben eine Möglichkeit, ins Finale zu kommen, und zwar über oder durch das Elfmeterschießen. Das heißt, es wird ein langer Fußballabend und ich hoffe, ich wünsche es mir inständig, ich kann nicht mehr die Daumen drücken, dass wir weiterkommen. Wie ist mir am Ende des Tages egal. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es im Elfmeterschießen entschieden wird. Und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen.
Okay, gut. Ich muss mich Fabi anschließen. Also vom Ergebnis über 90 Minuten, dass da jemand weiterkommt, kann ich mich auch nicht anfreunden. Auf jeden Fall wird es in die Verlängerung gehen. Ob es dann bis zum Elfmeterschießen kommt, weiß ich nicht, aber absolutes 50-50-Spiel.
Ich frage mich halt einfach, was es für ein Spiel wird, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Real Madrid das Visier nach oben klappt, 60, 65% Ballbesitz hat und wirklich nach vorne spielt. Genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass wir letztendlich ein Stück weit volle Offensive gehen und ich habe so irgendwie das Gefühl, also für mich, wenn ich jetzt vor dem Spiel sagen würde, ganz wichtig für die Bayern wird sein, die ersten 15, 20 Minuten nicht irgendwie ein Tor zu kassieren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, sonst hast du das Stadion auch ziemlich früh komplett heiß laufend. Und wenn du die Phase überstanden hast, dann glaube ich, dass es halt einfach eher so ein Spiel wird, wie phasenweise im Hinspiel, wo sich die beiden Mannschaften gegenseitig ein bisschen abtasten. Und das Wunderbare an dem Mittwochabend ist, ich glaube, dass es gar nicht von der spielerischen Klasse oder Stärke abhängt. Du hast auf beiden Seiten so viel individuelle Qualität, die letztendlich dafür sorgen wird, dass das Pendel entweder auf die linke oder auf die rechte Seite ausschlagen wird. Und ich hoffe natürlich mit dem besseren Ende für die Roten.
Sören, wer bei dir das
Oder
Beste? Ja.
für La Bestia Negra.
Sören, wer bei dir das bessere Ende auf seiner Seite?
Auch ganz klar Bayern. Ich würde sogar sagen, in der regulären Spielzeit.
Boah.
Das sind
Wenn
doch.
das der Fall ist, geht alles auf mich am Donnerstag. Sogar das Eis in der Halbzeit.
Also, Sören, da kann ja nichts mehr schiefgehen dann am Donnerstag. Gut, Jungs, da sind wir ja gut durchgekommen. Dann freuen wir uns auf eine schöne Europapokalwoche mit hoffentlich erfolgreichen deutschen Teams. Und wir hören uns dann wieder am kommenden Montag, würde ich vorschlagen.
Auf jeden Fall, dann allen eine schöne Woche, vor allem viel Spaß beim Fußballgucken. Danke und tschüss. Oder Servus.
Tschüss zusammen.